Willkommen zu meinem Seminar, was geschieht, wenn Gott selbst spricht? Wie reagierst du darauf? Es gibt Augenblicke in der Bibel, in denen sich alles verändert. Nicht deshalb, weil ein Mensch eine besonders kluge Erkenntnis gewinnt oder weil sich die äußeren Umstände plötzlich wenden, sondern weil Gott selbst das Schweigen durchbricht und zu reden beginnt. Seine Worte sind niemals nur Information. Sie tragen seine Gegenwart in sich. Wo Gott spricht, bleibt nichts, wie es war. Mit genau dieser Beobachtung beginnt unsere heutige Reise durch die Heilige Schrift. In den vergangenen Teilen unserer Seminarreihe haben wir das Buch Hiob intensiv betrachtet. Wir haben gesehen, wie ein gerechter Mann innerhalb weniger Augenblicke alles verlor, was ihm lieb und wertvoll war. Wir haben sein Ringen miterlebt, seine Fragen, seine Verzweiflung und seine Hoffnung. Wir haben die langen Reden seiner Freunde verfolgt, die überzeugt waren, Gottes Handeln erklären zu können. Und wir haben Elihu kennengelernt, der den Blick bereits auf die Größe und Gerechtigkeit Gottes lenkte. Dennoch bleibt nach all diesen Gesprächen eine Spannung bestehen. Über viele Kapitel hinweg reden Menschen über Gott. Doch erst in Hiob 38 geschieht das, worauf der Leser von Anfang an gewartet hat. Gott selbst beginnt zu sprechen. Damit erreichen wir nicht nur den Höhepunkt des Buches Hiob, sondern zugleich den Ausgangspunkt unseres heutigen Themas. Denn dieses Seminar soll keine weitere Ausregung des Buches Hiob sein. Die Gottesreden bilden vielmehr den Beginn einer größeren Entdeckungsreise durch die Heilige Schrift. Wir wollen gemeinsam der Frage nachgehen, was geschieht, wenn Gott spricht. Diese Frage führt uns zwar zunächst zu Hiob, sie bleibt jedoch nicht dort stehen. Sie begleitet uns zu Abraham, der die Stimme Gottes hörte und seine Heimat verließ, zu Jesaja im Tempel, zu Elia auf den Horeb und zu Jona in der Tiefe des Meeres, zu Petrus an den See Genezareth. Die Orte unterscheiden sich ebenso wie die Menschen selbst. Doch überall begegnet uns derselbe Gott. Und überall erkennen wir dieselbe Wahrheit. Wenn Gott spricht, verändert sich der Mensch. Vielleicht überrascht uns diese Feststellung zunächst. Denn wenn wir ehrlich sind, wünschen wir uns häufig etwas anderes. Wir sehnen uns nach Antworten. Wir möchten verstehen, warum Gott bestimmte Wege zulässt, weshalb Gebete manchmal scheinbar unbeantwortet bleiben oder warum sich manche Lebenssituationen so völlig anders entwickeln, als wir es erwartet haben. Gerade deshalb können wir uns so gut in Hiob hineinversetzen. Seine Fragen sind keine theoretische Überlegung eines Philosophen. Sie entspringen einem Herzen, das von tiefem Leid geprägt ist. Er sucht nicht nach einer theologischen Diskussion. Er sucht Gott. Darin liegt bereits eine wichtige Beobachtung. Hiob verlangt zwar Antworten, doch im Grunde seines Herzens sehnt er sich nach einer Begegnung mit Gott. Immer wieder spricht er davon, Gott seine Sache vorlegen zu wollen. Er möchte ihm gegenüberstehen, seine Fragen aussprechen und verstehen, warum all dies über ihn gekommen ist. Als Leser begleiten wir Hiob durch dieses Ringen und warten gemeinsam mit ihm darauf, dass Gott endlich antwortet. Dann lesen wir in Hiob 38,1. Da antwortete Yahweh Hiob aus dem Sturm. Schon dieser eine Satz verändert die gesamte Atmosphäre des Buches. Bis hierher haben Menschen gesprochen. Jetzt spricht Gott. Bemerkenswert ist zunächst nicht einmal der Inhalt seiner Worte, sondern die Tatsache, dass Gott überhaupt redet. Der Schöpfer des Universums bleibt nicht für immer verborgen. Er überlässt Hiob nicht seinen Gedanken und Vermutungen. Er begegnet ihm persönlich. Allein das ist Ausdruck seiner Gnade. Ebenso bemerkenswert ist die Art und Weise seines Erscheinens. Gott spricht aus dem Sturm. Die Bibel verbindet den Sturm immer wieder mit der majestätischen Gegenwart Gottes. Denken wir an den Sinai, an dem Donner, Blitze und dichter Rauch den Berg erfüllten, als Gott seinem Volk begegnete. Der Sturm erinnert uns daran, dass Gott nicht einfach ein Gesprächspartner auf Augenhöhe ist. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Herr über Zeit und Geschichte, der König aller Könige. Niemand kann ihn vorlagen oder Rechenschaft von ihm verlangen. Wenn Gott spricht, geschieht das aus seiner Souveränität heraus. Vielleicht erwarten wir nun, dass Gott endlich alle offenen Fragen beantwortet. Schließlich kennt der Leser bereits den himmlischen Dialog aus den ersten beiden Kapiteln des Buches. Wir wissen, warum Hiob leiden musste. Hiob selbst weiß es jedoch nicht. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass Gott ihm nun die verborgenen Zusammenhänge offenlegt. Doch genau das geschieht nicht. Gott erklärt weder das Gespräch mit Satan, noch den Grund und den Tod seiner Kinder oder den Verlust seines Besitzes. Er erläutert nicht, weshalb die Krankheit über Hiob gekommen ist. Und er entwickelt auch keine ausführliche Lehre über das Leiden der Gerechten. Stattdessen stellt Gott selbst Fragen. Eine nach der anderen richtet sich an Hiob und führt seinen Blick immer weiter hinaus über die Grenzen seines eigenen Erlebens. Er fragt nach den Fundamenten der Erde, nach den Grenzen des Meeres, nach den Sternbildern am Himmel, nach den Wegen des Lichts und nach den Geheimnissen der Schöpfung. Mit jeder dieser Fragen wird deutlich, wie begrenzt das menschliche Wissen ist und wie unermesslich Gottes Weisheit sein muss. Manche Leser empfinden diese Frage zunächst als ausweichend. Doch je länger wir darüber nachdenken, desto deutlicher erkennen wir die eigentliche Absicht dahinter. Gott beantwortet Hiobs tiefstes Problem. Allerdings nicht auf die Weise, wie Hiob es erwartet hätte. Hiobs eigentliches Problem bestand nämlich nicht darin, dass ihm Informationen fehlten. Sein größter Mangel war eine zu kleine Sicht von Gott geworden. Das Leid hatte seinen Blick verständlicherweise auf die eigenen Fragen konzentriert. Gott erweitert nun diesen Horizont. Er lenkt Hiobs Aufmerksamkeit weg von den unbeantworteten Fragen hin zu seiner eigenen Größe, Weisheit und Treue. Gerade darin liegt eine Wahrheit, die weit über das Buch Hiob hinausreicht. Wie oft wünschen auch wir uns zunächst eine Erklärung, wenn Gott uns zuerst seine Gegenwart schenkt. Wir möchten verstehen, warum etwas geschieht. Gott beginnt jedoch häufig damit, uns neu zu zeigen, wer er ist. Nicht, weil unsere Fragen unwichtig wären, sondern weil jede Antwort ihren sicheren Platz erst dann findet, wenn wir den erkennen, der über allen Antworten steht. Deshalb endet die Begegnung Hiobs mit Gott auch nicht in erster Linie mit einer neuen Erkenntnis über das Leid. Sie endet mit einer neuen Erkenntnis über Gott selbst. Später wird Hiob sagen, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Hiob 42,5. Diese Worte gehören zu den bewegendsten Aussagen des gesamten Buches. Hiob sagt nicht, jetzt verstehe ich alles. Er sagt auch nicht, jetzt kenne ich endlich den Grund meines Leidens. Vielmehr bekennt er, jetzt habe ich dich gesehen. Genau darin liegt der Schlüssel zu unserem heutigen Thema. Gottes Reden zielt nicht zuerst auf unseren Verstand, sondern auf unsere Beziehung zu ihm. Wo Gott spricht, offenbart er sich selbst. Und wo Menschen ihm wirklich begegnen, verändert sich ihr Leben oft tiefgreifender, als es jede Erklärung jemals könnte. Wenn wir diese Erkenntnis festhalten, beginnt sich vor unseren Augen ein faszinierendes Muster durch die ganze Heilige Schrift zu ziehen. Ganz gleich, ob wir in die Zeit der Patriarchen, der Propheten, der Apostel oder der ersten Gemeinden blicken. Immer wieder begegnen wir Menschen, deren Leben durch einen einzigen Augenblick für immer verändert wurde. Der Auslöser war dabei nicht ihre besondere Frömmigkeit, ihre geistliche Reife oder ihre außergewöhnliche Begabung. Es war vielmehr die Tatsache, dass Gott zu ihnen sprach. Je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr hat mich diese Beobachtung bewegt. Die Bibel berichtet nicht in erster Linie von Menschen, die Gott gesucht haben, sondern von einem Gott, der den Menschen sucht. Schon unmittelbar nach dem Sündenfall hören wir seine Stimme im Garten Eden. Adam und Eva haben sich versteckt. Doch Gott kommt ihnen entgegen und ruft, wo bist du? Seit diesem Augenblick zieht sich dieser rote Faden durch die gesamte Heilsgeschichte. Gott bleibt nicht auf Distanz. Er offenbart sich. Er sucht die Gemeinschaft mit den Menschen, die er geschaffen hat. Gerade deshalb beginnt eine echte Gottesbegegnung mit Gottes Initiative. Abraham hatte an jenem Tag nicht damit gerechnet, dass der lebendige Gott ihn aus seinem vertrauten Leben herausrufen würde. Er lebte mit seiner Familie in Ur und führte das Leben, das er immer geführt hatte. Jesaja ging nicht in den Tempel, weil er eine Vision erwartete. Elia floh zum Horeb, weil er erschöpft und entmutigt war, und Jona versuchte, Gottes Auftrag zu entkommen. Petrus dachte nach einer erfolglosen Nacht nur an seine leeren Netze. Keiner dieser Menschen begann seinen Tag mit dem Gedanken, heute wird Gott zu mir sprechen. Und doch geschah genau das. Alle diese Begegnungen unterscheiden sich in ihrer äußeren Form. Gott begegnet Abraham mit der Aufforderung, seinen Wohnsitz zu verlassen. Jesaja sieht den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron. Hiob hört seine Stimme aus dem Sturm. Elia begegnet ihm nicht im gewaltigen Wind, nicht im Erdbeben und nicht im Feuer, sondern im sanften Säuseln eines leisen Windes. Jona erlebt Gottes Handeln in der Tiefe des Meeres. Petrus begegnet Jesus mitten in seinem Berufsalltag. So unterschiedlich diese Begegnungen auch sind, sie folgen alle demselben göttlichen Muster. Nicht der Mensch eröffnet das Gespräch mit Gott, sondern Gott wendet sich dem Menschen zu. Er ergreift die Initiative, offenbart sich und spricht. Und wo der Schöpfer sein Wort an einen Menschen richtet, geschieht mehr als nur die Vermittlung von Wissen. Seine Gegenwart verändert den Menschen selbst. Sein Denken, seine Priorität und häufig sogar die Richtung seines gesamten Lebens werden neu ausgerichtet. Das ist eine Wahrheit, die wir heute leicht übersehen können. Unsere Zeit ist geprägt von Methoden, Strategien und Techniken. Auch im christlichen Bereich entsteht manchmal der Eindruck, Gottes Gegenwart lasse sich durch bestimmte Abläufe oder geistliche Übungen herbeiführen. Die Bibel zeichnet jedoch ein anderes Bild. Gottes Reden bleibt immer Ausdruck seiner Gnade und seiner Souveränität. Er ist kein Gott, über den wir verfügen können. Er bleibt der Herr. Und gerade deshalb ist eine Begegnung mit ihm ein Geschenk. Das bedeutet allerdings nicht, dass Gott willkürlich handelt oder nur zu wenigen Menschen spricht. Im Gegenteil, die gesamte Heilsgeschichte zeigt seine tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft. Gott spricht, weil er Beziehung möchte. Er spricht nicht, um Menschen zu beeindrucken. Er spricht nicht, um ihnen lediglich neues Wissen zu vermitteln. Er spricht, weil er sich selbst offenbaren möchte. Je länger wir darüber nachdenken, desto deutlicher erkennen wir einen weiteren Zusammenhang. Immer dann, wenn Gott spricht, richtet sich der Blick des Menschen zunächst auf ihn selbst. Das ist bei Hiob ebenso wie bei Abraham oder Jesaja. Bevor Gott ihnen einen Auftrag gibt oder ihre Fragen beantwortet, zeigt er ihnen seine Herrlichkeit. Das ist kein Zufall. Unser größtes Problem besteht oft nicht darin, dass wir zu wenig über unsere Lebenssituation wissen. Viel häufiger verlieren wir die Größe Gottes aus den Augen. Unsere Sorgen werden größer als unser Vertrauen. Unsere Fragen werden lauter als seine Verheißungen. Unsere Schwierigkeiten bestimmen unseren Blick, bis wir schließlich nur noch das sehen, was uns belastet. Genau hier setzt Gottes Reden an. Anstatt sich zunächst unseren Problemen zuzuwenden, lenkt er unseren Blick auf seine Person. Er offenbart seine Größe, seine Weisheit und seine Treue, weil er weiß, dass eine tiefere Gotteserkenntnis unser Herz nachhaltiger verändert als jede noch so überzeugende Erklärung unserer Umstände. Erst wenn wir ihn neu sehen, beginnen wir auch unser Leben aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Wenn wir erkennen, wer Gott wirklich ist, verändern sich nicht zwangsläufig unsere Lebensumstände. Aber unsere Perspektive verändert sich. Das ist der Grund, weshalb Hiob nach der Begegnung mit Gott nicht zuerst neue Informationen besitzt, sondern eine tiefere Gotteserkenntnis. Seine äußere Situation hat sich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht verändert. Was sich verändert, ist sein Blick auf den lebendigen Gott. Vielleicht liegt genau hier eine der wichtigsten Lektionen für unser eigenes Leben. Wie oft bitten wir Gott um Antworten, während er uns zunächst näher zu sich ziehen möchte? Wir wünschen uns Klarheit über den nächsten Schritt, doch Gott will zuerst unser Vertrauen stärken. Wir fragen nach seinem Plan, während er uns seine Gegenwart schenkt. Das eine schließt das andere natürlich nicht aus. Aber die Reihenfolge ist entscheidend. Seine größte Gabe ist nicht seine Information. Seine größte Gabe ist er selbst. Damit sind wir an einem Punkt angekommen, an dem dieses Seminar eine ganz persönliche Bedeutung bekommt. Denn die Frage lautet nun nicht mehr nur, was geschah damals, als Gott sprach. Viel wichtiger ist die Frage, welche Bedeutung hat Gottes Reden für uns heute? Als Nachfolger Jesu leben wir nicht lediglich von den Berichten früherer Gottesbegegnungen. Wir glauben an einen lebendigen Herrn, der seine Gemeinde nicht verlassen hat. Jesus sagt selbst in Johannes 10, meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Diese Aussage ist von erstaunlicher Tragweite. Jesus sagt nicht, meine Schafe kennen meine Lehre, obwohl das selbstverständlich dazugehört. Er sagt auch nicht, meine Schafe kennen meine Gebote. Vielmehr beschreibt er eine lebendige Beziehung. Seine Schafe erkennen seine Stimme und folgen ihm. Wie aber ist das möglich? Genau an dieser Stelle führt uns das Neue Testament zum Wirken des Heiligen Geistes. Jesus versprach seinen Jüngern, sie nach seiner Himmelfahrt nicht als Waisen zurückzulassen. Der Heilige Geist sollte sie an seine Worte erinnern, sie in die Wahrheit führen und Christus verherrlichen. Das bedeutet nicht, dass der Heilige Geist eine neue oder von der Schrift unabhängige Offenbarung schenkt. Seine Aufgabe besteht vielmehr darin, unser Herz für das zu öffnen, was Christus gesagt hat, und uns in eine immer tiefere Gemeinschaft mit ihm hineinzuführen. Damit stehen wir bereits am Ziel dieses Seminars, auch wenn wir den Weg dorthin erst noch gemeinsam gehen werden. Wir wollen nicht außergewöhnliche Erfahrungen suchen. Wir wollen den Gott besser kennenlernen, der spricht. Denn wo Menschen seine Stimme hören, wird ihr Vertrauen gestärkt, ihr Herz verändert und ihr Blick neu auf Christus ausgerichtet. Mit dieser Erwartung wollen wir nun die verschiedenen Begegnungen betrachten, die Gott Menschen in der Bibel geschenkt hat. Wir beginnen dort, wo auch Hiob neu beginnen musste. Nicht bei seinen Fragen, sondern bei der Herrlichkeit Gottes. Denn bevor Gott einen Menschen verändert, offenbart er ihm zuerst sich selbst. Gottes Reden offenbart seine Herrlichkeit. Wenn Gott zu einem Menschen spricht, beginnt er erstaunlich selten mit dessen eigentlichen Anliegen. Das hatten wir bereits bei Hiob gesehen. Hiob wollte antworten auf sein Leid. Gott schenkt ihm zunächst keine Erklärung, sondern eine Offenbarung seiner Herrlichkeit. Darin erkennen wir ein Prinzip, das sich wie ein roter Faden durch die gesamte Heilige Schrift zieht. Bevor Gott einen Menschen in seinen Dienst ruft, bevor er ihm einen Auftrag anvertraut oder sein Leben in eine neue Richtung führt, offenbart er ihm zunächst, wer er selbst ist. Gottes Herrlichkeit geht seinem Auftrag immer voraus. Seine Gegenwart bereitet das Herz des Menschen auf alles vor, was danach kommen wird. Dieses Prinzip begegnet uns bereits ganz am Anfang der Geschichte des Volkes Israel. Noch bevor es überhaupt ein Volk Israel gab. Wir begegnen ihm im Leben Abrahams. Als Gott zu Abraham sprach, lebte dieser mit seiner Familie in Ur in Chaldäa. Aus menschlicher Sicht sprach nichts dafür, seine Heimat zu verlassen. Er besaß eine Familie, eine Zukunft und die Sicherheit dessen, was ihm vertraut war. Nichts deutete darauf hin, dass sein Leben eine völlig neue Richtung nehmen würde. Dann geschieht etwas, das alles verändert. Gott spricht. Dann befahl Yahweh Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. 1. Mose 12,1. Bemerkenswert ist, dass Gott Abraham seinen Weg nicht im Einzelnen erklärt. Er legt ihm keine Landkarte vor und beschreibt weder die Situation noch die Herausforderungen, die vor ihm liegen. Selbst das Ziel bleibt zunächst im Verborgenen. Alles, was Abraham zunächst hört, sind diese schlichten Worte. Verlasse deine Heimat, deine Verwandtschaft und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Wie ungewöhnlich muss diese Aufforderung für Abraham geklungen haben. Aus menschlicher Sicht hätte Abraham allen Grund gehabt, nachzufragen. Wohin soll ich gehen? Wie lange wird die Reise dauern? Was erwartet mich dort? Doch auf keine dieser Fragen gibt Gott zunächst eine Antwort. Gerade darin liegt das Entscheidende. Gottes Ziel besteht nicht darin, Abraham zuerst einen genauen Reiseplan an die Hand zu geben. Er will sein Vertrauen gewinnen. Deshalb richtet er seinen Blick nicht auf den Weg, sondern auf den, der diesen Weg führen wird. Unmittelbar nach seinem Ruf spricht Gott Verheißungen über sein Leben aus. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. 1. Mose 12, 2-3. Je genauer wir hinhören, desto deutlicher erkennen wir einen bemerkenswerten Schwerpunkt. Immer wieder steht Gott selbst im Mittelpunkt seiner Zusagen. Er sagt nicht zuerst, was Abraham tun soll. Er spricht davon, was er selbst tun wird. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen. Ich will dich zum Segen für viele Völker werden lassen. Das Fundament von Abrahams Glauben liegt deshalb nicht in einem verständlichen Plan, sondern in der Person des Gottes, der gesprochen hat. Abraham erfährt zunächst erstaunlich wenig über seine zukünftigen Umstände. Umso mehr erfährt er über Gott, der ihn ruft. Sein Vertrauen soll nicht auf einer vollständigen Kenntnis des Weges beruhen, sondern auf dem Wesen dessen, der ihn führt. Genau dieselbe Wahrheit begegnet uns auch bei Hiob. Auch ihm erklärte Gott nicht die verborgenen Zusammenhänge seines Leidens. Er beantwortete weder all seine Fragen, noch legte er ihm den himmlischen Hintergrund seines Schicksals offen. Stattdessen offenbart er ihm seine Größe, seine Weisheit und seine uneingeschränkte Souveränität. Sowohl bei Hiob als auch bei Abraham erkennen wir dasselbe göttliche Prinzip. Gott lenkt den Blick des Menschen zunächst nicht auf die Umstände, sondern auf sich selbst. Vielleicht liegt gerade darin eine der größten Herausforderungen unseres Glaubenslebens. Wie oft wünschen wir einen klaren Blick in die Zukunft? Wir möchten wissen, welchen Weg Gott mit uns gehen wird, welche Türen eröffnen oder schließen wird und weshalb manches so ganz anders verläuft, als wir es erwartet haben. Doch Gott beantwortet diese Fragen häufig nicht sofort. Stattdessen lädt er uns ein, ihm selbst zu vertrauen. Darin liegt ein tiefes geistliches Prinzip. Wir richten unseren Blick oft auf den nächsten Schritt. Gott aber richtet seinen Blick zunächst auf unser Herz. Er weiß, dass Vertrauen nicht dadurch wächst, dass wir den gesamten Weg überblicken. Vertrauen wächst, wenn wir den immer besser kennenlernen, der den Weg längst kennt. Wer ihn erkannt hat, kann auch dann weitergehen, wenn der nächste Schritt seines Weges noch im Verborgenen liegt. Das Neue Testament beschreibt Abraham deshalb als Vater des Glaubens. Nicht, weil er niemals Fragen hatte oder weil ihm jeder Schritt leicht fiel. Auch Abraham erlebte Zeiten des Wartens, der Unsicherheit und des Ringens. Entscheidend war etwas anderes. Er lernte, sein Vertrauen immer stärker auf den Gott zu setzen, der gesprochen hatte. Damit wird Abraham zu einem eindrucksvollen Beispiel für das geistliche Prinzip, das wir bereits bei Hiob entdeckt haben. Gottes Reden vermittelt nicht zuerst Informationen. Er führt den Menschen in eine tiefere Erkenntnis seines Wesens. Diese Erkenntnis verändert das Herz und schenkt die Kraft, ihm auch dann zu folgen, wenn noch längst nicht alle Fragen beantwortet sind. Vielleicht erkennen wir gerade darin einen Schlüssel für unser eigenes Leben. Wir bitten Gott oft um Klarheit über den weiteren Weg, aber er will uns zuerst sich selbst zeigen. Denn je tiefer wir ihn kennenlernen, desto fester wird unser Vertrauen. Nicht, weil alle Unsicherheiten sofort verschwunden wären, sondern weil wir wissen, wem wir unser Leben anvertraut haben. Mit demselben göttlichen Prinzip führt uns die Heilige Schrift nun zu einer weiteren Begegnung. Während Abraham Gott vor allem in seinem Ruf und seinen Verheißungen kennenlernte, wird Jesaja in einer Vision unmittelbar mit der überwältigenden Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes konfrontiert. Auch dort beginnt alles nicht mit einem Auftrag, sondern mit einer Offenbarung des lebendigen Gottes. Gottes Reden offenbart das Herz des Menschen. Jesaja beschreibt den Beginn seines Dienstes nicht mit einer Predigt, einem Wunder oder einer besonderen Berufung, sondern mit einer Begegnung, die sein ganzes Leben verändern sollte. Er schreibt: In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich Yahweh. Er sah auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes erfüllte den Tempel. Jesaja 6,1. Schon die ersten Worte verleihen dieser Szene eine besondere Tiefe. Jesaja nennt nicht zufällig den Zeitpunkt. König Usia war mehr als 50 Jahre König gewesen. Unter seiner Herrschaft hatte Juda eine lange Zeit der Stabilität und des Wohlstands erlebt. Nun war der König tot. Für das Volk begann eine Zeit der Unsicherheit. Politisch schien vieles ins Wanken zu geraten. Doch genau in diesem Augenblick öffnet Gott Jesaja den Blick für eine viel größere Wirklichkeit. Ein irdischer König war gestorben, doch der himmlische König regierte unverändert weiter. Welch ein Trost liegt in dieser Wahrheit. Die Verhältnisse dieser Welt verändern sich ständig. Regierungen kommen und gehen, Reiche entstehen und vergehen, wirtschaftliche Sicherheit kann innerhalb kurzer Zeit erschüttert werden und auch unser persönliches Leben kennt Zeiten, in denen scheinbar vertraute Sicherheiten wegbrechen. Doch über all dem steht der Gott, dessen Herrschaft niemals ins Wanken gerät. Während auf der Erde Unsicherheit herrscht, sitzt der Herr unverändert auf seinem Thron. Vielleicht braucht Jesaja genau diese Offenbarung, bevor Gott ihn in einen schwierigen prophetischen Dienst sendete, sollte sein Blick fest auf den König ausgerichtet werden, dessen Herrschaft ewig Bestand hat. Dann beschreibt Jesaja etwas, was mit menschlichen Worten kaum wiederzugeben ist. Seraphim stehen vor dem Thron Gottes und rufen einander zu. Über ihm schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt, Jesaja 6,3. Auffällig ist, worüber die Engel nicht sprechen. Sie rühmen weder Gottes Macht noch seine Weisheit oder Liebe, obwohl all das unendlich groß ist. Ihr Lobpreis richtet sich auf seine Heiligkeit. 3-mal erklingt dieses Wort, als gäbe es keine menschliche Sprache, die seine Vollkommenheit angemessen beschreiben könnte. Heiligkeit bedeutet weit mehr als moralische Reinheit. Gott ist vollkommen anders. Er steht über allem Geschaffenen. Er ist in seinem Wesen einzigartig und unvergleichlich. Alles, was wir kennen, verdankt ihm seine Existenz. Doch nichts kann mit ihm verglichen werden. Diese Begegnung bleibt nicht ohne Wirkung. Jesaja schaut nicht länger zuerst auf den Thron, sondern plötzlich erkennt er sich selbst. Er ruft aus, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen, ich werde umkommen, denn ich habe König, Jahwe, den Allmächtigen gesehen. Jesaja 6,5. Diese Reaktion ist bemerkenswert. Jesaja beginnt nicht, seine Vorzüge aufzuzählen. Er weist auch nicht auf seine Berufung oder seinen Glauben hin. In dem Augenblick, in dem Gottes Herrlichkeit sichtbar wird, erkennt er seine eigene Unzulänglichkeit. Genau das geschieht immer wieder in der Bibel. Je klarer Menschen Gott erkennen, desto klarer erkennen sie auch sich selbst. Das ist kein Ausdruck von Minderwertigkeit oder Selbstverachtung. Es ist vielmehr die natürliche Reaktion eines Menschen, der dem lebendigen Gott wirklich begegnet. Wo Gottes Licht auf unser Leben fällt, wird nicht nur die Dunkelheit unseres Lebens sichtbar. Es dringt auch in die verborgenen Bereiche unseres eigenen Herzens und macht offenbar, was wir selbst oft gar nicht wahrnehmen. Gerade hier zeigt sich der entscheidende Unterschied zwischen bloßer Religiosität und echter Gotteserkenntnis. Solange wir uns mit anderen Menschen vergleichen, finden wir fast immer jemanden, der scheinbar schlechter dasteht als wir. Doch es geht nicht mehr darum, wie wir im Verhältnis zu anderen aussehen. Dort zählt allein, wer Gott ist. Und je klarer wir seine Heiligkeit erkennen, desto ehrlicher erkennen wir uns auch selbst. Deshalb führt eine wirkliche Begegnung mit Gottes Herrlichkeit niemals zu geistlichem Stolz. Sie führt zu Demut. Genau das begegnet uns später auch im Neuen Testament. Nachdem Petrus den wunderbaren Fischfang erlebt hat, fällt er vor Jesus nieder und sagt, als Simon Petrus begriff, was geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Lukas 5,8. Bemerkenswert ist, dass Petrus diese Worte nicht spricht, nachdem Jesus ihn zurechtgewiesen oder ihn seine Schuld vor Augen geführt hätte. Jesus hat keine Predigt über Sünde gehalten und ihn auch nicht angeklagt. Petrus erkannte seinen eigenen Zustand allein deshalb, weil ihm für einen kurzen Augenblick die Herrlichkeit Christi aufleuchtete. Im Licht dieser Herrlichkeit sah er sich selbst mit völlig neuen Augen. Genau hier begegnen sich das Alte und das Neue Testament auf eindrucksvolle Weise. Ob Jesaja im Tempel oder Petrus am See Genezareth. Beide machen dieselbe Erfahrung. Wo Gott seine Herrlichkeit offenbart, wird zugleich das Herz des Menschen sichtbar. Seine Gegenwart deckt nicht nur auf, wer Gott ist, sondern auch, wer wir selbst wirklich sind. Gottes Reden bleibt dabei niemals stehen. Sein Ziel ist es nicht, den Menschen in seiner Schuld zurückzulassen, sondern ihn in seine Gemeinschaft hineinzuführen. Deshalb folgt auf die Offenbarung der Heiligkeit Gottes unmittelbar seine Gnade. Nachdem Jesaja seine Unreinheit bekannt hatte, geschieht etwas Erstaunliches. Einer der Seraphim nimmt mit einer Zange eine glühende Kohle vom Altar, berührt damit seine Lippen und spricht: Sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Jesaja 6, 7. Schon hier im Alten Testament wird etwas sichtbar, das seine endgültige Erfüllung in Jesus Christus findet. Gott offenbart dem Menschen nicht nur seine Heiligkeit, sondern schafft zugleich selbst die Voraussetzung dafür, dass ein schuldiger Mensch vor ihm bestehen kann. Die glühende Kohle, die die Lippen Jesaja berührt, weist bereits auf eine größere Wirklichkeit hin. Was hier noch bildhaft dargestellt wird, findet seine endgültige Erfüllung im Kreuz Jesu Christi. Unsere Schuld wird nicht dadurch beseitigt, dass wir uns selbst reinigen oder durch eigene Anstrengung bessere Menschen werden. Gott selbst eröffnet den Weg der Versöhnung. Er ist es, der den Menschen reinigt und die Gemeinschaft mit sich wiederherstellt. Vor diesem Hintergrund verstehen wir noch besser, warum Gott Hiob nicht sofort alle Antworten auf seine Fragen gegeben hat. Hätte Gott Hiob lediglich die verborgenen Zusammenhänge seines Leidens erklärt, wäre er um einige Erkenntnisse reicher geworden. Doch Gott wollte ihm weit mehr schenken als neues Wissen. Er schenkte ihm eine Begegnung mit seiner eigenen Herrlichkeit. Und genau diese Begegnung veränderte Hiob tiefer, als es jede noch so überzeugende Erklärung jemals hätte tun können. Darin erkennen wir ein geistliches Prinzip, das bis heute nichts von seiner Aktualität verloren hat. Unser Glaube wächst nicht in erster Linie dadurch, dass wir immer mehr Informationen sammeln. Er wächst, wenn wir Gott immer tiefer kennenlernen. Denn je größer Gott vor unseren Augen wird, desto kleiner wird nicht unbedingt unser Problem. Wohl aber die Macht, die es über unser Herz ausübt. Nicht, weil sie bedeutungslos wäre, sondern weil wir lernen, sie im Licht seiner Größe zu sehen. Mit dieser Erkenntnis kommen wir zum nächsten Schritt. Denn nachdem Gottes Reden seine Herrlichkeit offenbart hat, beginnt etwas Zweites zu geschehen. Sein Wort deckt das Herz des Menschen auf und führt ihn an den Punkt, an dem echte Veränderung möglich wird. Gottes Reden führt eine tiefere Gotteserkenntnis. Vielleicht fragst du dich an dieser Stelle, warum Gott immer wieder auf dieselbe Weise handelt. Warum beginnt er nicht mit einem Auftrag oder einer konkreten Anweisung? Wäre es nicht naheliegender, einem Menschen zunächst den nächsten Schritt zu zeigen oder ihm genau zu erklären, was er tun soll? Doch je länger wir die Heilige Schrift betrachten, desto deutlicher erkennen wir, dass Gottes Reihenfolge eine andere ist. Er weiß, dass kein Auftrag dauerhaft getragen werden kann, wenn ihm nicht zuvor eine tiefe Erkenntnis seines Wesens vorausgeht. Gerade darin unterscheidet sich Gottes Berufung grundlegend von menschlichem Denken. Wir fragen oft zuerst nach unserer Aufgabe. Was soll ich tun? Wo ist mein Platz? Welchen Weg soll ich anschlagen? Gott beginnt dagegen häufig an einem ganz anderen Punkt. Noch bevor er über unseren Weg spricht, richtet er unseren Blick auf sich selbst. Seine unausgesprochene Frage lautet nicht zuerst: Was wirst du für mich tun? Sondern: Kennst du mich wirklich? Vertraust du mir auch dann, wenn du den Weg noch nicht vollständig sehen kannst? Genau diese Reihenfolge haben wir bereits mehrfach gesehen. Hiob, Abraham und Jesaja wurden nicht dadurch verändert, dass Gott ihnen zunächst einen Auftrag gab oder alle offenen Fragen beantwortete. Entscheidend war vielmehr die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Erst aus dieser Begegnung erwuchs die Kraft, ihm zu vertrauen und seinen Weg weiterzugehen. Gerade wir Christen unserer Zeit müssen diese Wahrheit neu hören. Wir leben in einer Welt, in der Leistung, Effizienz und sichtbare Ergebnisse einen hohen Stellenwert besitzen. Auch im Gemeindeleben geraten wir leicht in die Versuchung, unseren Dienst für Gott höher zu bewerten als unsere Gemeinschaft mit Gott. Wir beschäftigen uns mit Aufgaben, Projekten und Herausforderungen und verlieren dabei manchmal den aus dem Blick, um den es eigentlich geht. Vielleicht wissen wir vieles über Gott und merken doch, dass wir ihn selbst zu wenig kennen. Zwischen beidem besteht ein großer Unterschied. Man kann die Bibel über viele Jahre hinweg studieren, theologisches Wissen erwerben und zahlreiche geistliche Erfahrungen sammeln und dennoch Gefahr laufen, dass Gott selbst immer mehr in den Hintergrund tritt. Wissen allein verändert das Herz nicht. Erst wenn der Heilige Geist das Wort Gottes lebendig macht und es tief in unser Inneres hineinspricht, beginnt echte Verwandlung. Deshalb schreibt Paulus: Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. 2. Korinther 3, 6 nach der Elberfelder Übersetzung. Paulus stellt damit nicht die Heilige Schrift gegen das Wirken des Heiligen Geistes. Schließlich war es derselbe Apostel, der bezeugte, dass die ganze Schrift von Gott eingegeben ist. Er macht vielmehr deutlich, dass selbst das größte Bibelwissen äußerlich bleiben kann, wenn der Heilige Geist unser Herz nicht erreicht. Erst er öffnet unsere Augen für die Herrlichkeit Christi. Erst er schreibt Gottes Wahrheit nicht in unseren Verstand, sondern in unser Herz. Vielleicht verstehen wir jetzt auch besser, warum Jesus kurz vor seinem Kreuzestod im hohepriesterlichen Gebet nicht zuerst für den Erfolg seiner Jünger betete. Sein größtes Anliegen war die Gemeinschaft mit dem Vater. Deshalb sagt er: Und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Johannes 17, 3. Auffällig ist, was Jesus hier nicht sagt. Er beschreibt das ewige Leben nicht als ein möglichst umfassendes Wissen über Gott. Er spricht davon, Gott zu erkennen. Dieses biblische Erkennen geht weit über ein intellektuelles Verstehen hinaus. Es beschreibt eine lebendige Beziehung, eine wachsende Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Genau dorthin will der Herr jeden von uns führen. Er lädt uns nicht nur dazu ein, mehr über ihn zu lernen, sondern ihn immer tiefer kennenzulernen. Wenn wir zum Schluss noch einmal auf Hiob zurückblicken, erkennen wir genau dieselbe Wahrheit. Das eigentliche Ziel der Gottesreden bestand nie darin, jede Wissenslücke zu schließen oder alle offenen Fragen zu beantworten. Gott führte Hiob vielmehr in eine tiefere Erkenntnis seiner selbst. Deshalb konnte Hiob Ende bekennen: Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Hiob 42, 5. In diesen wenigen Worten liegt der eigentliche Höhepunkt des ganzen Buches. Hiob sagt nicht: Jetzt verstehe ich endlich alles. Er sagt vielmehr: Jetzt habe ich dich gesehen. Genau dieser Weg liegt auch vor uns. Niemand beginnt seinen Glaubensweg mit einer vollständigen Erkenntnis Gottes. Wir alle lernen den Herrn Schritt für Schritt kennen. Manche Erfahrungen verstehen wir erst im Rückblick und manche Fragen bleiben bis ans Ende unseres Lebens unbeantwortet. Doch während wir unseren Weg mit ihm gehen, schenkt Gott uns etwas, das weit kostbarer ist als vollständige Erklärungen. Er schenkt uns sich selbst. Darum besteht das Ziel des christlichen Glaubens letztendlich nicht darin, mehr Wissen anzusammeln oder ein besseres Leben zu führen. Das Ziel ist Christus selbst. Je tiefer wir ihn erkennen, desto mehr verändert sich unser Denken, unser Vertrauen und schließlich unser ganzes Leben. Damit erreicht unser bisheriger Gedankengang seinen ersten Höhepunkt. Hiob, Abraham und Jesaja zeigen uns übereinstimmend, dass Gottes Reden immer mit der Offenbarung seiner Herrlichkeit beginnt. Erst wenn der Mensch Gott neu sieht, beginnt er auch, sich selbst richtig zu erkennen. Und genau dort, wo diese Erkenntnis unser Herz erreicht, wird echte Veränderung möglich. Damit stehen wir zugleich an der Schwelle zum nächsten großen Thema. Denn Gottes Herrlichkeit bleibt niemals folgenlos. Wer ihm wirklich begegnet, erkennt nicht nur seine Größe, sondern wird zugleich mit der Wahrheit über das eigene Herz konfrontiert. Genau das werden wir im nächsten Abschnitt anhand von Elia, Jona und Petrus beobachten. Ihre Lebensgeschichten unterscheiden sich zwar erheblich, doch sie führen alle zu derselben Erkenntnis. Gottes Wort dringt tiefer als jede menschliche Analyse. Es erreicht die verborgenen Bereiche unseres Herzens, deckt sie auf und eröffnet gerade dadurch den Weg zu einer tiefgreifenden Veränderung. Gottes Reden deckt das Herz des Menschen auf. Bisher haben wir gesehen, dass Gottes Reden den Blick des Menschen zunächst auf seine Herrlichkeit richtet. Erst wenn wir erkennen, wer Gott wirklich ist, beginnen wir auch uns selbst mit anderen Augen zu sehen. Doch Gottes Offenbarung bleibt niemals bei dieser Erkenntnis stehen. Sie führt den Menschen weiter. Sein Wort dringt tiefer, als wir es aus eigener Kraft je vermögen könnten. Es erreicht die verborgenen Bereiche unseres Lebens, deckt auf, was wir selbst oft übersehen, und stellt uns liebevoll, aber unmissverständlich vor die Wahrheit über unser eigenes Leben. Gerade darin liegt eine der erstaunlichsten Wirkungen von Gottes Reden. Menschen hören dieselben Worte und reagieren doch ganz unterschiedlich. Manche öffnen ihr Herz und lassen sich verändern. Andere verschließen sich und gehen ihren bisherigen Weg weiter. Der entscheidende Unterschied liegt nicht in der Kraft des Wortes Gottes. Er bleibt immer dasselbe. Der Unterschied liegt vielmehr in der Antwort des Menschen. Die Bibel beschreibt das Wort Gottes deshalb niemals als eine bloße Information. Es ist lebendig. Es besitzt die Kraft, das Innerste des Menschen zu erreichen. Der Hebräerbrief bringt diese Wahrheit mit einem eindrucksvollen Worten zum Ausdruck. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Hebräer 4,12. Dieser Vers wird häufig im Zusammenhang mit der Heiligen Schrift zitiert. Und das ist richtig. Doch zugleich beschreibt er ein grundlegendes Wesen von Gottes Reden. Wo Gott spricht, bleibt nichts verborgen. Sein Licht fällt nicht nur auf unser äußeres Verhalten. Er erreicht unsere Motive, unsere Wünsche, unsere Ängste und selbst jene Bereiche unseres Herzens, die wir oft vor uns selbst verbergen. Das kann zunächst unbequem sein. Niemand lässt sich gern in seinem Innersten erkennen. Wir alle entwickeln mit der Zeit Strategien, um unser eigenes Bild von uns selbst aufrecht zu erhalten. Wir erklären unser Verhalten, entschuldigen unsere Entscheidungen oder vergleichen uns mit anderen Menschen. Solange wir uns selbst beurteilen, gelingt uns das oft erstaunlich gut. Doch wenn Gottes Licht auf unser Leben fällt, verlieren solche Selbsttäuschungen ihre Kraft. Vor ihm können wir nichts verstecken. Nicht deshalb, weil Gott uns bloßstellen möchte, sondern weil nur die Wahrheit wirklich frei machen kann. Gerade deshalb ist Gottes Reden niemals Anklage um der Anklage willen. Sein Ziel besteht nicht darin, den Menschen zu beschämen, sondern ihn zu heilen. Bevor Gott unser Leben verändern kann, führt er uns zunächst an den Punkt ehrlicher Selbsterkenntnis. Nicht um uns zu entmutigen, sondern damit wir seine Gnade umso tiefer erfahren. Diese Wahrheit begegnet uns immer wieder in der Heiligen Schrift. Die Wege, auf denen Gott zu den Menschen spricht, sind sehr unterschiedlich. Doch ihre Reaktion weist erstaunliche Gemeinsamkeiten auf. Immer dort, wo Gott sich offenbart, wird zugleich das Herz des Menschen sichtbar. Elia, Jona und Petrus erleben diese Wahrheit auf ganz unterschiedliche Weise. Der eine ist von Angst erfüllt, der andere flieht vor seinem Auftrag und der dritte vertraut zu sehr auf seine eigene Kraft. Äußerlich könnten ihre Situationen kaum unterschiedlicher sein. Doch Gottes Reden führt sie alle an denselben Punkt. Es deckt auf, was bisher verborgen geblieben ist, und eröffnet gerade dadurch den Weg zu einer tiefgreifenden Veränderung. Beginnen wir mit Elia. Gottes Reden begegnet unserer Angst. Nachdem wir gesehen haben, dass Gottes Wort das Herz des Menschen aufdeckt, stellt sich eine weitere Frage. Was geschieht eigentlich, wenn Gott dort nicht Stolz oder Rebellion vorfindet, sondern einen Menschen, dessen Herz von Angst, Entmutigung und Erschöpfung geprägt ist? Wie begegnet Gott einem Menschen, der treu gedient hat und dennoch an einen Punkt gelangt, an dem seine Kraft aufgebraucht ist? Genau diese Frage führt uns nun zu einer der bewegendsten Geschichten des Alten Testaments, zu Elia. Wenn wir an Elia denken, sehen wir meist zuerst den mutigen Propheten auf dem Berg Karmel vor uns. Dort trat er den Hunderten von Baals Propheten entgegen und forderte das Volk Israel auf, endlich eine Entscheidung zu treffen. Sollte Jahwe Gott sein, dann musste ihm das Volk folgen. War Baal der wahre Gott, dann sollte man ihm dienen. Nach stundenlangen vergeblichen Rufen der Baals-Propheten baute Elia den Altar Jahwes wieder auf, legte das Opfer darauf und ließ es sogar mit Wasser übergießen. Danach sprach er ein schlichtes Gebet. Augenblicklich fiel Feuer vom Himmel, verzehrte das Opfer, das Holz, die Steine und selbst das Wasser im Graben. Das Volk Gottes fiel auf sein Angesicht und rief, Jahweh allein ist Gott. Jahweh allein ist Gott. 1. Könige 18,39. Eigentlich scheint die Geschichte an dieser Stelle zu Ende zu sein. Nach menschlichem Denken müsste nun eine Zeit des geistlichen Aufbruchs beginnen. Das Volk hatte Gottes Macht mit eigenen Augen gesehen. Der Götzendienst schien besiegt zu sein. Und Elia durfte erleben, wie Gott seinen Glauben auf überwältigende Weise bestätigte. Doch die Bibel erzählt die Geschichte weiter. Kaum ist dieser große Sieg errungen, erreicht Elia die Nachricht, dass die Königin Isabel ihn töten lassen will. Plötzlich sehen wir denselben Mann in einem völlig anderen Licht. Der Prophet, der kurz zuvor noch allein Hunderten von Gegnern gegenübergestanden hatte, flieht um sein Leben. Schließlich setzt er sich erschöpft und an den Ginsterstrauch und spricht Worte, die uns tief in sein Herz blicken lassen. Ich habe genug, Jahweh, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. 1. Könige 19,4. Dieser abrupte Wechsel überrascht uns zunächst. Wie kann ein Mensch innerhalb so kurzer Zeit von einem der größten Glaubenssiege der Bibel in eine so tiefe Verzweiflung geraten? Darin zeigt sich die erstaunliche Ehrlichkeit der Heiligen Schrift. Sie beschreibt ihre Glaubenshelden nicht als Menschen ohne Schwächen. Elia ist kein übermenschlicher Held, der niemals Angst kennt. Er ist ein Mensch wie wir, mit begrenzten Kräften, mit Gefühlen, mit Enttäuschungen und mit Momenten, in denen seine Belastbarkeit erschöpft ist. Jakobus erinnert uns ausdrücklich daran, wenn er schreibt, dass Elia ein Mensch war wie wir, Jakobus 5,17. Gerade deshalb können wir uns in seiner Geschichte wiederfinden. Vielleicht kennen wir ähnliche Situationen aus unserem eigenen Leben. Es gibt Zeiten, in denen wir Gottes Wirken auf erstaunliche Weise erleben und voller Zuversicht nach vorne blicken. Doch manchmal genügt schon eine einzige Nachricht, ein unerwarteter Rückschlag oder eine belastende Diagnose, und plötzlich scheint der Boden unter unseren Füßen zu schwanken. Was eben noch von Vertrauen geprägt war, mit einem Einmal von Sorgen und Unsicherheit überschattet. Unser Blick verengt sich und wir sehen fast nur noch das, was uns Angst macht. Genau an diesem Punkt wird das Handeln Gottes besonders bemerkenswert. Man könnte erwarten, dass der Herr seinen Propheten zunächst an den Sieg auf dem Karmel erinnert oder ihn wegen seiner Furcht zurechtweist. Doch nichts davon geschieht. Gott begegnet Elia mit einer erstaunlichen Geduld und Zärtlichkeit. Er lässt ihn schlafen. Ein Engel bringt ihm Brot und Wasser und nachdem Elia neue Kraft geschöpft hat, erhält er ein weiteres Mal Nahrung für den langen Weg zum Berg Horeb. Schon diese Szene offenbart etwas von Gottes Wesen. Gott sieht nicht nur den geistlichen Zustand seines Dieners, sondern den ganzen Menschen. Er kennt seine Erschöpfung, seine Grenze und seine Müdigkeit. Bevor Gott Elia neue Aufträge anvertraut oder seine Sicht korrigiert, sorgt er zunächst für ihn. Wie wohltuend ist diese Erkenntnis? Unser Herr begegnet unserer Schwachheit nicht mit Härte, sondern mit Erbarmen. Er weiß besser als wir selbst, wie zerbrechlich wir sind und gerade deshalb führt er uns oft Schritt für Schritt wieder in seine Gegenwart zurück. Schließlich erreicht Elia den Berg Horeb. Dort geschieht etwas, was sich tief in das Gedächtnis jedes Bibellesers eingeprägt hat. Ein gewaltiger Sturm fegt über den Berg und zerreißt sogar die Felsen. Danach erschüttert ein Erdbeben die Landschaft und schließlich erscheint Feuer. All das erinnert an Gottes mächtiges Handeln in der Geschichte Israels. Wer diese Szene verfolgt, erwartet beinahe automatisch, dass Gott nun in einer dieser gewaltigen Naturerscheinungen sprechen wird, wie zum Beispiel bei Hiob. Doch genau das geschieht nicht. Die Schrift sagt ausdrücklich, dass Jahweh weder im Sturm noch im Erdbeben und auch nicht im Feuer war. Erst nachdem all diese gewaltigen Ereignisse vorübergezogen sind, hört Elia das leise Säuseln eines sanften Windes. In diesem Augenblick verhüllt er sein Gesicht mit seinem Mantel und tritt aus der Höhle heraus. Er erkennt sofort, dass Gott jetzt zu ihm spricht. Diese Begegnung gehört zu den schönsten Offenbarungen des göttlichen Wesens in der ganzen Bibel. Nicht, weil Gott seine Macht verloren hätte, derselbe Herr, der Feuer vom Himmel fallen ließ, hätte den Berg auch diesmal erschüttern können. Vielmehr zeigt er seinem erschöpften Diener, dass seine Gegenwart nicht nur in außergewöhnlichen Wundern erfahrbar ist. Ein Herz, das voller Angst und Müdigkeit geprägt ist, braucht oft keine noch eindrucksvolleren Zeichen, sondern die stille Gewissheit, dass Gott nahe ist. Vielleicht liegt darin eine Wahrheit, die wir heute neu hören müssen. Unsere Zeit ist von der Sehnsucht nach außergewöhnlichen Erfahrungen geprägt. Auch Christen sehnen sich manchmal nach spektakulären Erlebnissen, weil sie hoffen, dadurch ihrem Glauben neue Kraft zu geben. Gott handelt gewiss auch heute auf außergewöhnliche Weise. Doch viel häufiger begegnet er seinen Kindern dort, wo sie in der Stille seines Wortes und in der Gemeinschaft mit ihm zur Ruhe kommen. Oft ist es gerade das leise Reden Gottes, das unser Herz nachhaltiger verändert als die eindrucksvollsten Ereignisse. Nachdem Elia seinem Herrn begegnet ist, stellt Gott ihm dieselbe Frage wie zuvor. Was tust du hier, Elia? Diese Frage dient nicht dazu, neue Informationen zu erhalten. Gott kennt das Herz seines Propheten längst. Vielmehr lädt er Elia ein, auszusprechen, was ihn innerlich bewegt. Als Elia antwortet, wird sichtbar, wie sehr die Angst seine Wahrnehmung verändert hat. Er ist überzeugt, allein übrig geblieben zu sein. In seinen Augen scheint Gottes Werk gescheitert zu sein und er selbst sieht keinen Weg mehr nach vorne. Gerade hier setzt Gottes Reden an. Der Herr nimmt Elia seine Sorgen nicht dadurch, dass er ihre Existenz leugnet. Isabel lebt immer noch und die Herausforderungen Israels sind keineswegs verschwunden. Doch Gott schenkt seinem Propheten eine neue Perspektive. Er macht ihm deutlich, dass er sich einen treuen Überrest bewahrt hat. 7000 Menschen, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Elia war nie allein gewesen. Seine Angst hatte lediglich seinen Blick so sehr verengt, dass er Gottes verborgenes Handeln nicht mehr erkennen konnte. Ist das nicht eine Erfahrung, die viele von uns kennen? Angst hat die Kraft, unsere Wahrnehmung zu verändern. Sie richtet unseren Blick fast ausschließlich auf das, was uns bedroht, und lässt Gottes Treue in den Hintergrund treten. Genau deshalb spricht Gott. Er verändert nicht immer sofort unsere Lebensumstände, aber er verändert unser Blick auf diese Umstände. Dort, wo wir nur noch unsere Begrenztheit sehen, öffnet er unseren Blick für seine Möglichkeiten. Wo wir nur das Ende erkennen, zeigt er uns, dass seine Geschichte längst weitergeht. So lernen wir durch Elia ein weiteres geistliches Prinzip kennen. Gottes Reden deckt unsere Ängste nicht auf, um uns zu beschämen. Er führt sie ans Licht, damit wir sie ihm anvertrauen und lernen, seiner Treue neu zu vertrauen. Gerade dort, wo unsere eigene Kraft an ihre Grenzen kommt, beginnt seine Gegenwart oft auf eine Weise sichtbar zu werden, die wir vorher nie für möglich gehalten hätten. Gottes Reden entlarvt unser Herz. Nachdem wir Elia begleitet haben, begegnen wir nun einem Mann, dessen Geschichte auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein könnte. Während Elia unter seiner Angst leidet und sich erschöpft zurückzieht, tritt uns Jona zunächst als ein Prophet, der Gottes Stimme ganz eindeutig hört und dennoch den entgegengesetzten Weg einschlägt. Gerade deshalb gehört seine Geschichte zu den eindringlichsten Beispielen dafür, wie tief Gottes Wort in das menschliche Herz eindringt. Das Erstaunliche ist nämlich nicht, dass Gott zu Jona spricht. Daran bestand für ihn keinerlei Zweifel. Ebenso wenig musste Gott sich ihm erst beweisen oder seine Existenz bestätigen. Er kannte Yahweh, hatte seine Stimme schon zuvor gehört und wusste genau, was es bedeutete, wenn Gott spricht. Als das Wort Yahwehs an ihn ergeht, ist der Auftrag unmissverständlich. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Jona 1,2. Dieser Auftrag lässt keinen Raum für Missverständnisse. Gott spricht klar und Jona versteht ihn ebenso klar. Dennoch geschieht etwas, das uns zunächst kaum verständlich erscheint. Anstatt nach Osten in Richtung Ninive aufzubrechen, macht sich Jona auf den Weg nach Westen. Er geht nach Jaffa, sucht ein Schiff und fährt nach Tarsis, möglichst weit weg von dem Ort, an den Gott ihn senden wollte. Die Bibel beschreibt diesen Weg mit wenigen Worten, doch gerade ihre Nüchternheit macht die Tragweite deutlich. Jona flieht nicht vor einer schwierigen Aufgabe. Er versucht, sich dem Auftrag dessen zu entziehen, dessen Stimme er soeben gehört hat. Unwillkürlich fragen wir uns, wie das möglich sein kann. Wie kann ein Mensch, der Gott kennt, bewusst in die entgegengesetzte Richtung gehen? Die Antwort gibt uns das Buch Jerona erst sehr viel später. Als Gott schließlich das Gericht über Ninive zurückhält, weil die Bewohner der Stadt Buße tun, reagiert Jona keineswegs mit Freude. Ganz im Gegenteil. Er wird zornig und spricht Worte, die den eigentlichen Zustand seines Herzens offenbaren. Er sagt, er beklagte sich bei Yahweh. Ach Yahweh, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Liebe bist, weil du das Unheil bedauerst. Jonas 4,2. Erst an dieser Stelle erkennen wir, worum es von Anfang an wirklich ging. Jona war nicht geflohen, weil er Gottes Willen missverstanden hätte. Er hatte sich gerade deshalb auf den Weg nach Tarsis gemacht, weil er Gott kannte. Er wusste, dass Yahweh barmherzig ist, dass er dem aufrichtig Reuigen vergibt und selbst ein angekündigtes Gericht zurückhält, wenn Menschen zu ihm umkehren. Doch genau diese Barmherzigkeit konnte Jona den Bewohnern Ninives nicht zugestehen. Dabei dürfen wir nicht übersehen, dass Ninive die Hauptstadt des assyrischen Weltreichs war. Die Assyrer zählten zu den erbitterndsten Feinden Israels und waren für ihre außergewöhnliche Grausamkeit berüchtigt. Vor diesem Hintergrund wird verständlicher, warum Jona innerlich gegen Gottes Auftrag ankämpfte. Dennoch zeigt sich hier eine Wahrheit, die auch für uns von großer Bedeutung ist. Man kann Gott erstaunlich gut kennen und dennoch zulassen, dass das eigene Herz nicht im Einklang mit seinen Wegen steht. Es ist möglich, die Wahrheit Gottes zu bejahen und gleichzeitig innerlich gegen das zu stellen, was Gott tun möchte. Diese Erkenntnis wirkt zunächst unbequem. Doch gerade deshalb erzählt uns die Bibel Jonas Geschichte mit einer solchen Offenheit. Sie möchte uns nicht nur zeigen, wie Gott handelt, sondern auch, wie verborgen unser eigenes Herz manchmal sein kann. Wie leicht geschieht es, dass wir Gottes Handeln begrüßen, solange es unseren Vorstellungen entspricht. Beten wir für Heilung, freuen wir uns über sein Eingreifen. Öffnet er eine Tür, danken wir ihm. Segne er unser Leben, preisen wir seine Güte. Doch wie reagieren wir, wenn seine Gnade Menschen erreicht, die wir innerlich längst abgeschrieben haben? Wie empfinden wir es, wenn Gott Geduld mit Menschen hat, über die wir vielleicht schon längst ein Urteil gefällt haben? Spätestens an dieser Stelle merken wir, dass Jonas Geschichte nicht nur von einem Propheten im 8. Jahrhundert vor Christus erzählt. Sie beginnt auch unsere eigenen Herzen zu befragen. Gottes Reden bleibt deshalb nicht bei seinem Auftrag stehen. Nachdem Jona im Bauch des großen Fisches umgekehrt und schließlich doch nach Ninive geht, scheint die Geschichte zunächst gut auszugehen. Die Stadt hört auf Gottes Warnung, fastet, kehrt um und erfährt seine Barmherzigkeit. Doch Gott ist mit Jona noch nicht am Ziel. Die eigentliche Lektion folgt erst danach. Außerhalb der Stadt lässt Gott eine Rizinusstaude wachsen, die Jona Schatten spendet. Als sie am nächsten Tag verdorrt, ist der Prophet tief betrübt. Wieder spricht Gott zu ihm und stellt ihm eine Frage, die weit über diese kleine Pflanze hinausweicht. Da sprach Yahweh: Dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 12.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Jona 4,10-11. Mit dieser Frage legt Gott den Finger auf den eigentlichen wunden Punkt. Nicht Ninive war das größte Problem Jonas. Sein eigenes Herz musste verändert werden. Ist es nicht bemerkenswert, dass Gott selbst am Ende dieser Geschichte nicht zuerst über den Zustand einer heidnischen Großstadt spricht, sondern über das Herz des eigenen Propheten? Während Jona meinte, Gottes Auftrag erfüllen zu müssen, arbeitete Gott längst an einem viel tieferen Werk. Er wollte seinen Diener nicht nur gebrauchen, er wollte ihn seinem eigenen Wesen ähnlicher machen. Gerade darin erkennen wir erneut ein geistliches Prinzip, das sich wie ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift zieht. Gottes Reden verfolgt niemals nur äußere Ziele. Es will nicht nur unser Verhalten verändern oder unseren Gehorsam hervorbringen. Sein Wort reicht tiefer. Es dringt bis an die Beweggründe unseres Herzens und fragt nicht nur, was wir tun, sondern auch, warum wir es tun. Vielleicht liegt genau hier eine der größten Herausforderungen unseres Glaubenslebens. Wir bitten Gott oft darum, uns seinen Willen zu zeigen. Das ist ein gutes und wichtiges Gebet. Doch manchmal antwortet der Herr, indem er zunächst unser Herz verändert. Denn was nützt es, seinen Weg zu kennen, wenn unser Herz noch nicht bereit ist, seine Gesinnung zu teilen? So ergänzt Jona das Bild, das wir bereits bei Elia gesehen haben. Elia zeigte uns, dass Gottes Wort unserer Angst begegnet und unseren Blick neu auf seine Treue richtet. Jona führt uns einen Schritt weiter. Er macht deutlich, dass Gottes Reden selbst die verborgensten Beweggründe unseres Herzens ans Licht bringt. Nicht um uns anzuklagen, sondern um uns immer mehr in das Wesen dessen hineinzuführen, dessen Gedanken höher sind als unsere Gedanken und dessen Liebe weiter reicht als unser eigenes Herz. Gottes Reden zerbricht unser Vertrauen auf uns selbst. Mit Petrus begegnen wir nur einem Mann, der sich auf den ersten Blick deutlich von Elia und Jona unterscheidet. Während Elia unter einer Angst litt und Jona innerlich mit Gottes Auftrag rang, zeichnet Petrus sich zunächst durch einen leidenschaftlichen Glauben aus. Kaum ein anderer Jünger begegnet uns in den Evangelien so offen, so mutig und zugleich so menschlich wie Petrus. Was ihn bewegt, spricht er aus. Wo andere noch zögern, handelt Petrus bereits. Seine Liebe zu Jesus ist aufrichtig. Gerade deshalb fällt uns so schwer, sein späteres Verhalten zu verstehen. Seit dem Tag, an dem Jesus ihn an See Genezareth in seine Nachfolge gerufen hatte, war Petrus Schritt für Schritt mit seinem Herrn gegangen. Er hatte erlebt, wie Kranke gesund wurden, Blinde ihr Augenlicht erhielten und selbst die Mächte der Natur dem Wort Jesu gehorchten. Gemeinsam mit Jakobus und Johannes durfte er Zeuge der Auferweckung der Tochter des Jairus werden und auf dem Berg der Verklärung einen Augenblick die Herrlichkeit Christi erleben, den kaum ein Mensch je gesehen hat. Es überrascht deshalb nicht, dass Petrus voller Überzeugung bekennt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, Matthäus 16,16. Dieses Bekenntnis ist nicht das Ergebnis menschlicher Überlegung. Jesus selbst sagt ihm, dass der Vater im Himmel ihm diese Wahrheit offenbart hat. Petrus erkennt, wer Jesus ist. Doch wer er selbst wirklich ist, muss er erst noch erkennen. Gerade darin liegt der entscheidende Punkt. Wahre Gotteserkenntnis und wahre Selbsterkenntnis gehören untrennbar zusammen. Je deutlicher der Mensch erkennt, wer Christus ist, desto klarer wird ihm auch bewusst, wie sehr er auf dessen Gnade angewiesen bleibt. Diese entscheidende Lektion steht Petrus noch bevor. Als Jesus seine Jünger auf die bevorstehenden Ereignisse vorbereitet und ankündigt, dass sie ihn alle verlassen werden, widerspricht Petrus ohne zu zögern. Mit großer Überzeugung erklärt er, dass dies für ihn niemals gelten werde. Petrus behauptete, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben, Matthäus 26,33. Seine Entschlossenheit ist unübersehbar. Petrus meint jedes einzelne Wort ernst. Er möchte Jesus nicht beeindrucken und auch nicht besser dastehen als die anderen. Er ist wirklich überzeugt, seinem Herrn bis in den Tod treu bleiben zu können. Doch genau darin liegt die verborgene Gefahr. Sein Vertrauen ruht noch zu sehr auf seiner eigenen Hingabe. Ohne es zu merken, baut er auf seine Entschlossenheit, auf seinen Mut und auf seine Liebe zu Christus. Er vertraut mehr auf die Kraft seines Glaubens als auf den, an den er glaubt. Vielleicht kennen wir diese Haltung besser, als uns lieb ist. Wahrscheinlich würden wir sie heute nicht mehr mit denselben Worten ausdrücken wie Petrus. Dennoch schleicht sich auch in unser Leben manchmal die stille Überzeugung ein, bestimmte Versuchungen würden uns niemals zu Fall bringen oder wir würden in einer schwierigen Situation ganz sicher richtig handeln. Ja, solange alles gut geht, bemerken wir oft gar nicht, wie viel Vertrauen wir unbewusst auf unsere eigene Standhaftigkeit setzen. Jesus sieht jedoch tiefer. Noch bevor Petrus ahnt, was in den nächsten Stunden geschehen wird, spricht der Herr Worte, die bereits seine ganze zukünftige Geschichte in sich tragen. Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Doch ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umkehrst und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke meine Brüder. Lukas 22, 31 bis 32. Diese Worte berühren mich immer wieder. Jesus kündigt das Versagen seines Jüngers an, ohne ihn deshalb aufzugeben. Er verschweigt die kommende Prüfung nicht, aber er macht zugleich deutlich, dass sie nicht das letzte Wort haben wird. Noch bevor Petrus fällt, hat Christus bereits seine Wiederherstellung im Blick. Wenig später erfüllt sich alles, was Jesus angekündigt hatte. Im Hof des Hohen Priesters steht Petrus am Feuer. Dreimal wird er gefragt, ob er zu Jesus gehört. Dreimal bestreitet er es. Schließlich kräht der Hahn. Dann folgt einer der bewegendsten Sätze der gesamten Evangelien. In diesem Augenblick drehte sich der Herr um und sah Petrus an. Lukas 22, 61. Lukas beschreibt diesen Blick mit keinem weiteren Wort. Vielleicht gerade deshalb entfaltet er eine so tiefe Wirkung. Wir wissen nicht, welchen Ausdruck Jesus in diesem Augenblick hatte. Doch wir erkennen, was dieser Blick in Petrus auslöst. Plötzlich fallen alle selbstsicheren Worte der vergangenen Stunden in sich zusammen. Petrus erkennt nicht nur sein Versagen, er erkennt auch, wie sehr er sich selbst überschätzt hat. Die Bibel berichtet, dass er hinausging und bitterlich weinte. Dieses Weinen entspricht nicht bloß der Scham über seine Verleugnung. Es ist der Augenblick, in dem sein Vertrauen auf die eigene Kraft zerbricht. Petrus begreift, dass seine Liebe zu Jesus allein nicht ausreicht, um ihm treu zu bleiben. Von jetzt an wird er lernen müssen, sich nicht mehr auf seine Entschlossenheit zu verlassen, sondern auf die bewahrende Gnade seines Herrn. Vielleicht gehört gerade diese Erfahrung zu den schwersten Lektionen unseres Glaubenslebens. Gott nimmt uns nicht jede Prüfung ab. Manchmal lässt er sogar zu, dass wir an die Grenzen unserer eigenen Möglichkeiten gelangen. Nicht, weil er Freude an unserem Scheitern hätte, sondern weil dort etwas zerbrechen muss, das uns oft unbemerkt von ihm unabhängig macht. Und zu vertrauen auf uns selbst. Doch auch diesmal endet die Geschichte nicht mit dem Versagen. Nach seiner Auferstehung sucht Jesus Petrus am Ufer des Sees Genezareth auf. Dort, wo einst alles begonnen hatte, bereitet der Herr seinen Jüngern eine Mahlzeit zu. Keine Vorwürfe sind zu hören. Keine öffentliche Bloßstellung. Stattdessen nimmt Jesus Petrus beiseite und stellt ihm dreimal dieselbe Frage. Liebst du mich? Mit jeder Frage erinnert Jesus an die dreifache Verleugnung. Doch sein Ziel besteht nicht darin, alte Wunden wieder aufzureißen. Er führt Petrus Schritt für Schritt in die vollständige Wiederherstellung. Schließlich antwortet Petrus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Johannes 21, 17. Wie anders klingen diese Worte als noch wenige Tage zuvor. Damals hatte Petrus erklärt, was er für Jesus tun werde. Jetzt beruft er sich nicht mehr auf seine eigene Stärke. Er vertraut sich ganz der Erkenntnis seines Herrn an. Aus dem selbstbewussten Jünger ist ein demütiger Nachfolger geworden, der gelernt hat, dass wahre Treue nicht aus menschlicher Kraft erwächst, sondern aus der Gnade Christi. Damit erkennen wir zugleich den eigentlichen Sinn von Gottes Reden. Der Herr zerbricht nicht den Menschen. Er zerbricht das, worauf der Mensch sich anstelle Gottes stützt. Erst wenn unser falsches Vertrauen auf uns selbst weicht, entsteht Platz für einen Glauben, der ganz auf Christus gegründet ist. So schließt sich der Bogen dieses Abschnitts. Elia zeigte uns, dass Gottes Reden unserer Angst begegnet. Jona machte deutlich, dass es die verborgenen Beweggründe unseres Herzens ans Licht bringt. Petrus schließlich führt uns zu der Erkenntnis, dass Gottes Wort auch unser Vertrauen auf uns selbst erschüttert, damit wir lernen, unser ganzes Leben auf den zu gründen, dessen Gnade niemals versagt. Gottes Reden führt in den Auftrag. Bisher haben wir gesehen, wie Gottes Reden den Menschen Schritt für Schritt verändert. Zuerst offenbart er seine Herrlichkeit, dann deckt sein Wort die verborgenen Bereiche unseres Herzens auf, schließlich führt er uns an den Punkt, an dem unser Vertrauen nicht länger auf uns selbst, sondern auf ihn gegründet wird. Doch damit ist Gottes Handeln noch nicht abgeschlossen. Wer ihm wirklich begegnet, bleibt niemals dasselbe. Seine Offenbarung führt nicht in einen Rückzug aus der Welt, sondern hinein in den Auftrag, den Gott für das Leben eines Menschen bereitet hat. Gerade hierin unterscheidet sich Gottes Berufung grundlegend von dem, was wir häufig unter einem Auftrag verstehen. Nach menschlichem Denken beginnt alles mit einer Aufgabe. Zunächst muss geklärt werden, was getan werden soll, welche Fähigkeiten erforderlich sind und welches Ziel erreicht werden soll. Gott geht den umgekehrten Weg. Er beginnt nicht mit der Aufgabe, sondern mit der Beziehung. Erst wenn ein Mensch ihn erkannt hat und sein Herz durch seine Gegenwart verändert wurde, vertraut er ihm einen Auftrag an. Diese Reihenfolge begegnet uns immer wieder in der Heiligen Schrift. Sie ist kein Zufall, sondern offenbart ein göttliches Prinzip. Gott sucht keine Menschen, die nur für ihn arbeiten. Er sucht Menschen, die mit ihm leben. Der Dienst für Gott wächst aus der Gemeinschaft mit Gott. Wo diese Reihenfolge vertauscht wird, entsteht leicht ein äußerlich erfolgreicher Dienst, dem jedoch die innere Kraft fehlt. Wo sie dagegen gewahrt wird, wird der Auftrag zu einer natürlichen Frucht der Beziehung. Kaum eine Berufung macht das deutlicher als die des Propheten Jesaja. Wir sind ihm bereits begegnet, als wir seine Vision im Tempel betrachtet haben. Dort sah er Yahweh auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen, während die Seraphim unaufhörlich riefen: Heilig, heilig ist Yahweh, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Jesaja 6,3. Noch bevor Jesaja auch nur ein einziges Wort über seinen zukünftigen Dienst erfährt, begegnet er der überwältigenden Heiligkeit Gottes. Diese Begegnung verändert seinen Blick auf sich selbst. Er erkennt seine eigene Unreinheit und ruft aus: Mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, Yahweh, den Allmächtigen gesehen. Jesaja 6,5. Doch Gott lässt seine Propheten nicht in dieser Erkenntnis stehen. Einer der Seraphim berührt seine Lippen mit der glühenden Kohle vom Altar und spricht: Sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Jesaja 6,7. Wenn wir den Bericht in Jesaja aufmerksam lesen, fällt eine bemerkenswerte Reihenfolge auf. Noch bevor Jesaja auch nur ein Wort über seinen zukünftigen Dienst hört, begegnet er der Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Diese Begegnung führt ihn unmittelbar zur Erkenntnis seiner eigenen Schuld. Gott bleibt jedoch nicht bei dieser Selbsterkenntnis stehen, sondern begegnet ihm mit seiner reinigenden Gnade. Erst nachdem Jesaja Gottes Heiligkeit gesehen, seine eigene Unreinheit bekannt und Gottes Vergebung empfangen hat, ist zum ersten Mal von seinem Auftrag die Rede. Da spricht Yahweh: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Jesaja 6,8. Gerade diese Frage gehört zu den bewegendsten Augenblicken in der ganzen Heiligen Schrift. Gott erteilt seinen Propheten keinen Befehl. Er sagt nicht: Jesaja, geh jetzt. Stattdessen richtet er eine Einladung aus, die aus seiner Gegenwart heraus erklingt und auf eine freiwillige Antwort wartet. Jesaja zögert keinen Augenblick. Aus tiefstem Herzen antwortet er: Hier bin ich, sende mich. Jesaja 6,8. Je länger wir über diese Antwort nachdenken, desto deutlicher erkennen wir, was sie so außergewöhnlich macht. Jesaja meldet sich nicht, um sich Gottes Anerkennung zu verdienen. Und ebenso wenig möchte er seine Fähigkeiten oder seinen Mut unter Beweis stellen. Seine Bereitschaft erwächst aus der Begegnung mit Gott selbst. Wer eben noch seine eigene Schuld bekannt und die befreiende Kraft göttlicher Vergebung erfahren hat, kann gar nicht anders, als sich diesem Gott vertrauensvoll zur Verfügung zu stellen. Genau darin liegt ein Schlüssel zum Verständnis jeder göttlichen Berufung. Der Auftrag ist niemals die Voraussetzung dafür, dass Gott einen Menschen annimmt. Es ist vielmehr die Antwort eines Herzens, das Gottes Gnade erfahren hat. Deshalb stellt die Heilige Schrift die Frage nicht zuerst: Was möchte Gott, dass ich für ihn tue? Sie führt uns zunächst zu einer viel grundlegenderen Frage: Was hat Gott bereits an mir getan? Erst aus dieser Antwort erwächst ein Dienst, der nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Liebe und Dankbarkeit geschieht. Erst wer Gottes Herrlichkeit gesehen, seine Vergebung erfahren und seine Gnade persönlich erlebt hat, wird seinen Auftrag nicht als Last empfinden, sondern als Vorrecht. Der Dienst wird dann nicht mehr zu einem Versuch, Gottes Anerkennung zu gewinnen. Er wird zur natürlichen Frucht einer lebendigen Beziehung mit ihm. Vielleicht liegt gerade hier eine Wahrheit, die wir neu entdecken müssen. In einer Zeit, in der selbst christlicher Dienst leicht von Aktivität, Planung und Organisation geprägt wird, erinnert uns Jesaja daran, dass Gottes Reich nicht mit unseren Fähigkeiten beginnt. Es beginnt mit Menschen, die sich von Gott verändern lassen und deshalb bereit werden, sich von ihm senden zu lassen. Je länger wir darüber nachdenken, desto deutlicher erkennen wir, dass diese Reihenfolge bis heute unverändert gilt. Gott beruft Menschen nicht, weil sie bereits vollkommen wären. Er beruft sie auch nicht, weil sie außergewöhnliche Begabungen besitzen. Vielmehr begegnet er ihnen in seiner Gnade, verändert ihr Herz und führt sie Schritt für Schritt in den Auftrag hinein, den er schon längst für sie vorbereitet hat. Deshalb beginnt christlicher Dienst niemals mit der Frage nach unseren Möglichkeiten, sondern mit der Frage nach unserer Verfügbarkeit. Gott sucht nicht zuerst besonders begabte Menschen. Er sucht Menschen, die bereit sind zu sagen, hier bin ich, sende mich. Mit Jesaja erkennen wir deshalb ein weiteres geistliches Prinzip. Gottes Reden verändert den Menschen niemals nur um seiner selbst willen. Seine Gnade bleibt nicht bei der Wiederherstellung stehen. Sie führt immer auch in einen Auftrag. Wer Gott wirklich begegnet, wird früher oder später entdecken, dass der Herr ihn nicht nur segnen, sondern durch ihn auch andere Menschen erreichen will. Gottes Reden befähigt die Berufenen. Wenn wir die Berufung Jesaja betrachten, könnte leicht der Eindruck entstehen, der Mensch müsste erst eine außergewöhnliche geistliche Erfahrung machen, bevor Gott ihn gebrauchen kann. Doch die Heilige Schrift zeichnet ein anderes Bild. Gott beruft nicht nur Propheten im Tempel, er begegnet Menschen mitten in ihrem Alltag, mitten in ihrer Geschichte und oft gerade dort, wo sie sich selbst am wenigsten für geeignet halten. So geschieht es auch bei Mose. Als Gott ihm am brennenden Dornbusch begegnet, liegt sein früheres Leben bereits viele Jahre zurück. Einst war Mose als Sohn der Tochter des Pharaos am Königshof aufgewachsen. Später hat er im eigenen Eifer versucht, seinem Volk zu helfen und war daran gescheitert. Nun lebt er als einfacher Hirte in der Wüste Midian. Aus menschlicher Sicht scheint seine Geschichte längst abgeschlossen zu sein. Ja, doch Gott sieht nicht auf das, was hinter Mose liegt. Er sieht auf den Menschen, den er berufen hat. Mitten in der Stille der Wüste ruft er seinen Namen. Mose, Mose. 2. Mose 3, 4. Wenig später spricht Gott den Auftrag aus. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. 2. Mose 3, 10. Mose reagiert nicht gerade mit Begeisterung, sondern mit einer Frage, die wohl viele von uns nachvollziehen können. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? 2. Mose 3, 11. Vielleicht ist genau das die natürliche Reaktion eines Menschen, der Gottes Größe erkannt hat. Wer dem lebendigen Gott wirklich begegnet, wird sich seiner eigenen Begrenztheit bewusst. Mose kennt seine eigenen Grenzen. Er kennt seine Vergangenheit, seine Fehler und seine Unsicherheit. Alles scheint gegen diesen Auftrag zu sprechen. Doch Gott beginnt nicht damit, Moses Einwände zu entkräften. Er zählt keine besonderen Fähigkeiten auf und erinnert ihn auch nicht an seine Erziehung am Hof des Pharao. Stattdessen gibt er ihm nur eine einzige Zusage. Ich werde mit dir sein. 2. Mose 3, 12. Mit diesen wenigen Worten legt Gott das Fundament jeder Berufung offen. Gott sendet den Menschen nicht, weil sie alles mitbringen, was sie für ihren Auftrag benötigen. Er sendet sie, weil er selbst mit ihnen geht. Gerade darin liegt ein wichtiges geistliches Prinzip. Gott beruft keine vollkommenen Menschen, sondern Menschen, die gelernt haben, ihm zu vertrauen. Nicht ihre Fähigkeiten tragen den Auftrag, sondern seine Gegenwart. Vielleicht ist das genau die größte Ermutigung für jeden von uns. Gottes Frage lautet nicht zuerst, bist du stark genug? Hast du genügend Erfahrung? Verfügst du über alle notwendigen Begabungen? Seine Frage lautet vielmehr, vertraust du mir? Denn wo dieses Vertrauen wächst, wird ein gewöhnlicher Mensch zu einem Werkzeug in Gottes Hand. Damit schließt sich der Weg, den wir von Hiob bis hierher gegangen sind. Doch bevor wir dieses Seminar beenden, bleibt noch eine letzte Frage offen. Was bedeutet all das für unser eigenes Leben? Denn die Geschichten, die wir betrachtet haben, sind nicht nur Berichte über Menschen, die Gott vor langer Zeit begegnet sind. Sie führen jeden von uns zu einer einzigen entscheidenden Frage. Was geschieht, wenn Gott spricht? Und wie werde ich darauf antworten? Gott spricht auch heute noch. Wenn wir auf alle diese Begegnungen zurückblicken, erkennen wir, dass sie weit mehr sind als beeindruckende Berichte aus einer längst vergangenen Zeit. Hiob, Jesaja, Elia, Jona, Petrus und Mose sind deshalb nicht Teil der Heiligen Schrift, weil ihre Lebensgeschichten außergewöhnlich waren. Sie stehen dort, weil Gott auch durch ihr Leben zu uns sprechen will. Der Gott, der zu Hiob aus dem Sturm sprach, hat sich nicht verändert. Der Gott, der Jesaja seine Herrlichkeit offenbarte, ist derselbe geblieben. Der Gott, der Elia im sanften Säuseln begegnete, Jonas an seiner Flucht nachging, Petrus nach seinem Versagen wiederherstellte und Mose am brennenden Dornbusch berief, ist auch heute noch derselbe Herr. Vielleicht spricht Gott heute nicht auf exakt dieselbe Weise wie damals. Nicht jeder wird einem brennenden Dornbusch begegnen oder den Herrn gleich auf einem himmlischen Thron sehen. Doch Gottes Wesen hat sich nicht verändert. Er ist heute noch ein Gott, der redet. Genau das hat sich wie ein roter Faden durch dieses Seminar gezogen. Gottes Reden vermittelt nicht nur Informationen. Es offenbart seine Herrlichkeit, deckt unser Herz auf, richtet unseren Blick neu aus, schenkt Vergebung, verändert unser Denken und führt uns schließlich in den Auftrag hinein, den er für unser Leben vorbereitet hat. Deshalb stellt sich am Ende dieses Vortrags nicht mehr die Frage, ob Gott spricht. Die entscheidende Frage lautet vielmehr, wie reagiere ich darauf, wenn Gott spricht? Vielleicht erkennst du dich in Hiob wieder. Du gehst durch eine Zeit, in der du Gottes Handeln nicht verstehen und mehr Fragen als Antworten hast. Dann lädt Gott dich ein, deinen Blick nicht länger nur auf deine Umstände zu richten, sondern neu auf seine Größe. Vielleicht erkennst du dich in Elia wieder. Äußerlich funktioniert vieles noch, doch innerlich bist du müde geworden. Dann möchte Gott dir nicht zuerst neue Aufgaben geben, sondern dir neu begegnen. Vielleicht entdeckst du etwas von Jona in deinem eigenen Herzen. Es gibt Bereiche, in denen du Gottes Wahrheit kennst, dich aber innerlich gegen seinen Weg sträubst. Vielleicht fällt es dir schwer zu vergeben, loszulassen oder Menschen mit den Augen seiner Gnade zu sehen. Vielleicht erkennst du dich in Petrus wieder. Du liebst den Herrn aufrichtig, hast aber erfahren müssen, wie begrenzt deine eigene Kraft ist. Dann will Christus dich nicht entmutigen, sondern dich lehren, deiner eigenen Stärke weniger und seiner Gnade umso mehr zu vertrauen. Oder du stehst wie Jesaja oder Mose vor einem Auftrag, der deine eigenen Möglichkeiten weit übersteigt. Dann erinnert dich Gott daran, dass seine Berufung niemals auf deiner Stärke gründet, sondern auf seiner Gegenwart. Das ist kein Zufall, dass gerade diese unterschiedlichen Menschen der Bibel nebeneinander stehen. Ihre Lebensgeschichten sind verschieden, ihre Persönlichkeiten könnten kaum unterschiedlicher sein und dennoch verbindet sie eine entscheidende Erfahrung. Ihr Leben wurde nicht dadurch verändert, dass sie bessere Antworten fanden, sondern dadurch, dass Gott selbst zu ihnen sprach. Genau hier schließt sich der Kreis zu Hiob. Nachdem Hiob lange gerungen, gefragt und argumentiert hatte, begegnet ihm Jahwe schließlich selbst. Bemerkenswert ist, dass Gott keine seiner Fragen beantwortete. Stattdessen offenbarte er sich selbst. Und diese Begegnung veränderte Hiob tiefer, als jede Erklärung es hätte tun können. Am Ende seines Weges findet Hiob diese beeindruckenden Worte. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Hiob 42,5. Darin liegt das eigentliche Ziel von Gottes Reden. Nicht zuerst mehr Wissen. Nicht noch mehr Informationen, nicht einmal die Antwort auf jede unserer Fragen. Gottes Ziel ist, dass wir ihn selbst tiefer erkennen. Bevor du zum nächsten Vortrag übergehst oder die Gedanken dieses Seminars zur Seite legst, nimm dir bitte einen Augenblick Zeit. Vielleicht wird der Heilige Geist gerade jetzt etwas von dem vertiefen, was dich während des Hörens besonders angesprochen hat. Nimm dir einen Augenblick Zeit und frage ihn ganz bewusst: Herr, wo stehe ich gerade? Was willst du mir heute zeigen? Wo deckst du etwas in meinem Herzen auf, das einer Veränderung bedarf? Wo lädst du mich ein, dir neu zu vertrauen? Und wohin willst du mich senden? Der Gott, der durch die ganze Heilige Schrift zu Menschen gesprochen hat, spricht auch heute noch. Er sucht Menschen, die bereit sind, seine Stimme zu hören und ihr zu vertrauen. Wenn wir unser Herz für ihn öffnen, wird sein Wort auch in unserem Leben tun, was es seit jeher getan hat. Es offenbart seine Herrlichkeit, verändert unser Herz und führt uns Schritt für Schritt tiefer in die Gemeinschaft mit ihm. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Wenn euch dieser Vortrag gefallen hat, unterstützt den Kanal gerne mit einem Abo, einem Like und teilt das Video bzw. den Podcast mit anderen. Aktiviert bitte auch die Benachrichtigungsglocke bei YouTube, damit ihr neue Videos nicht verpasst. Mehr geistliche Inhalte, Vorträge, Interviews und weiterführende Materialien findet ihr auf meiner Webseite www.torezumhimmel.de. Dort findet ihr auch die Links zu meinen Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten Mal. Gott segne euch, wir hören uns wieder.